Liebe Geschwister, wie viele Unterschiede kann eine Gemeinde verkraften? Wie viele verschiedene Lebensstile, Überzeugungen, Unterschiede in moralischen Überzeugungen, im Verhalten? Das ist eine Frage. Mit diesen Fragen haben Gemeinden zu kämpfen, solange es sie gibt. Zum Beispiel die Gemeinde in Rom. Da gab es Unterschiede, die hätten die Gemeinde fast zerrissen. Die Korinther haben an der gleichen Frage geknackt. Von den beiden wissen wir es, andere sicherlich auch. Die Frage war, darf ein Christ Fleisch essen, das beim Schlachten einem Götzen geopfert wurde, einem anderen Gott? Und die einen sagten, das ist kein Problem. Im Gegenteil, damit bezeugen wir die christliche Freiheit und wir bezeugen, dass es nur einen Gott gibt. Und andere sagen, auf keinen Fall dürft ihr das. Das erste Gebot, das ist Götzendienst, damit verleugnet ihr Gott. Und diese spezielle Frage ist für uns nicht aktuell, aber ich glaube, das Muster kennen wir. Da gibt es große Unterschiede in der Art zu leben. Und jeder sagt, also so wie ich das mache oder wie wir das machen, die Gruppe, die das auch so sieht, das ist genau richtig. Das ist so, wie Gott das will. Unterschiede in der Ethik, in der Art, wie Partnerschaft gelebt wird, Umgang mit Geld, im Rauchen oder nicht, Alkohol, Zivildienst oder Wehrdienst, vielleicht erinnert ihr euch. Was ist richtig? Und auch die Fragen der Gemeinde, soll es da mehr nüchtern zugehen oder mehr Gefühle angesprochen werden? Sollen wir mehr in die Tiefe arbeiten oder mehr in die Weite? Mehr nach innen oder mehr nach außen? Möglichst viel wie früher machen oder alles neu? Geht es um Weltverantwortung oder sollen wir danach trachten, was oben ist? Was ist wichtig? Evangelisation oder Diakonie? Was ist richtig? Orthodox oder liberal? Oder evangelikal oder charismatisch? Streng baptistisch oder ökumenisch? Bei manchen dieser Pole neigen wir vielleicht zum Entweder-Oder. Bei vielen, hoffentlich fast allen, sagen wir bitte keine falschen Alternativen. Aber trotzdem, wie können wir solche Dinge, solche Positionen beisammen halten? Erst recht, wenn sich die, die sie vertreten, gegenseitig für falsch halten. Und wo ist die Grenze, an der wir sagen müssen, das geht jetzt nicht mehr, das ist ein anderes Evangelium? Und in diese Fragen hinein lese ich den Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 14, Verse 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau beiträgt. Nachdem Paulus sich da ausführlich zu dieser Streitfrage geäußert hat und wie man das halten kann, wird er am Schluss grundsätzlich und spricht darüber, was ist christlich, was ist richtig. Lasst uns mal einen Schritt zurücktreten, sagt er, und fragen, worum geht es Gott? Worum geht es eigentlich beim Reich Gottes, dort, wo Gott das Sagen hat? Und das hilft uns bei unserer Frage nach Unterschieden, bei der Frage, woran erkennt man, was noch christlich ist. Und in diesen kurzen Versen sind drei Schritte. Das erste, worum es nicht geht. Das zweite, worum es geht. Und das dritte, wie können wir das gemeinsam leben. Worum es nicht geht. Bei der Frage, was ist noch christlich? Was verträgt sich mit dem Bekenntnis, Herr ist Jesus, Herr über mein Leben? Du das jeder Christ in der Taufe öffentlich bekannt hat. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ob sich ein Mensch Gottes Herrschaft unterstellt, das erkennt man nicht an dem, was er isst oder trinkt oder was er nicht isst oder trinkt, ob er Fleisch isst oder nicht, Wein trinkt oder nicht. Bei der Frage nach dem Wesentlichen im Reich Gottes ist diese Frage überhaupt kein Thema. Da spielt die keine Rolle. Deshalb kann sie uns auch nicht trennen. Und das ist ja nur ein Beispiel, Essen und Trinken, das worum es halt in Rom gerade Gezerre gab. Wir können da all die anderen Dinge einsetzen. Im Zentrum des Christlichen steht nicht das, was man von außen erkennt und sieht und fassen kann. Es gibt also ein falsches Ernstnehmen, beziehungsweise ein Ernstnehmen von falschen Fragen. Kommt der Einwand halt, wenn jemand Christ ist, ein Mensch, der Christus gehorcht, das hat doch wohl auch äußere Folgen. Dass Gott über uns König und Herr ist, das wird sich doch im Leben auswirken, sichtbar und greifbar. Ich habe gestern im Deutschlandfunk einen Bericht gehört über einen Pfarrer vor 200 Jahren, der hat die deutsche Tierschutzbewegung begründet und da wurde ein Spruch gesagt, so der Pietisten in Baden-Württemberg, die sagten, wenn es das Vieh im Stall nicht merkt, ist der Bauer nicht bekehrt. Und das ist richtig. Man merkt das schon äußerlich. Nicht nur im Stall. Aber es geht schief, das Christsein dort festzumachen. An solchen Fragen. Ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmter Lebensstil. Bestimmte Überzeugungen, die dann zu Gewissensfragen zu überhöhen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Frage, Wehrdienst mit der Waffe oder nicht. Das war eine Zeit lang sehr wichtig. Und es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, für mich kommt der Dienst mit der Waffe nicht in Frage. Jedenfalls in der bestimmten geschichtlichen Situation, in der wir damals waren. Das ist eine Überzeugung, eine persönliche Entscheidung. Und wenn man die zur Gewissensfrage überhöht, dann klingt die so, ein Christ kann doch nicht mit der Waffe dienen. Und das gilt für alle. Und das zertrennt. Und das ist jedes Mal ein Unglück, wenn jemand behauptet, er hätte den anderen dieses oder jenes voraus und die anderen sollten sich bemühen, das genauso zu halten wie er. Da wird jedes Mal das Christsein des anderen in Frage gestellt. Nicht, weil er anders glaubt und bekennt, sondern weil er anders lebt und handelt. Aber da gibt es keine Uniformität in der Art, wie der Glaube gelebt wird. Es gibt kein christliches Schema F. Es gibt nicht nur einen christlichen Way of Life. Es gibt viele Arten, seinen Glauben ins Leben zu übersetzen. Aber es gibt nur einen Herrn. Und wenn die Unterschiede auch erheblich sein mögen, vor Christus fallen sie nicht ins Gewicht, wenn jeder auf seine Art dem Herrn lebt und das, was er tut, aus der Verbundenheit mit ihm tut. Also die Faustregel, alles ist gut, was der Gegenwart unseres Herrn in unserem Leben nicht zuwiderläuft, sondern zu ihr passt. Wir sollen ihm dienen, aber wir können ihm tatsächlich auf unterschiedliche Weise dienen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Für unsere Frage, wie gehen wir um mit solchen Unterschieden, heißt das, die Vielfalt, die wir vorfinden, die ist vor Gott okay. Und Paulus geht nicht davon aus, dass alle die gleichen Überzeugungen haben werden und auch nicht, sagt er, ihr solltet wenigstens darauf zuarbeiten. So eine Harmonie ist nicht das Ziel. Die Vielfalt in Gemeinden ist vor Gott okay. Die gefährdet nicht unser Verhältnis zu Gott. Die gefährdet nicht die Einheit der Gemeinde. Nicht, weil alles erlaubt ist, sondern einfach deshalb, weil es im Reich Gottes um etwas anderes geht. Und damit sind wir beim zweiten, worum es geht. Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, jetzt kommt das Sondern. Da gibt es also etwas, was in der Mitte steht, worum es tatsächlich dort geht. Und von dieser Mitte her entscheidet sich, wer unter Gottes Herrschaft steht, also Christ ist. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Worum es geht? Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Was ist damit gemeint? Dass wir uns um diese Dinge bemühen sollen, gerecht sein, Frieden schaffen, uns freuen im Heiligen Geist. Das ist hier nicht gemeint. In der Mitte geht es nicht darum, dass wir uns Mühe geben sollen. Hier geht es nicht darum, was wir tun, sondern was Gott tut, was Gott getan hat, was Gott tun wird. Gerechtigkeit. Gott hat unsere Vergangenheit ohne ihn ausgelöscht durch das Kreuz Jesu. Und dadurch sind wir Gott recht. Dadurch nimmt er uns an als Gerechte, die er selber gerecht gemacht hat. Wir hätten das nicht gekonnt. Und so hat Gott uns weggelaufenen und verlorenen Menschen wiederbekommen. So hat er uns zurückgeholt unter seine Herrschaft, in sein Reich. Gerechtigkeit, das ist unser neues Verhältnis zu Gott. Und Friede, das gehört ganz eng damit zusammen. Auch aus dem Römerbrief, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch das hat Gott getan. Er hat die Feindschaft mit uns einseitig aufgekündigt. Er ist wehrlos gekommen zu uns Menschen, ins feindliche Lager und hat uns mit sich selbst versöhnt. Friede. Und Freude. Wir dürfen leben. Wir gehen nicht mehr auf einen Gott zu, den wir gegen uns haben. Freude. Das hat der Botschaft von Jesus den Namen gegeben. Evangelium. Freudenbotschaft. Eine Botschaft, die Freude auslöst. Die nicht andauernd tiefe Betroffenheit und immer neue Schuldgefühle und Bedrückung auslöst, sondern Freude. Freude, die sich kundtut mit Herzen, Mund und Händen. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das lesen wir öfter so zusammen, Freude und Heiliger Geist. Das ist geradezu eine Ausdrucksform des Geistes Gottes, die Freude. Daran kann man erkennen, wenn der Heilige Geist einen Menschen erfasst und erfüllt. Das tut sich nicht kund in Traurigkeit und Bitterkeit und gekränkt sein und Recht haben wollen, sondern in Freude. Und wenn hier steht Freude im Heiligen Geist, zeigt es nochmal, dass es hier nicht um menschliche Tugenden geht. Es geht nicht darum, welche Gemütsart ein Mensch hat, nicht darum, was wir tun und worum wir uns bemühen, sondern um das, was Gott uns schenkt. Darum geht es bei Gottes Reich, dass wir uns das schenken lassen, dass wir das annehmen, dass Gott uns gerecht macht, dass Gott mit uns Frieden schließt und dass Gott uns durch seinen Geist mit Freude erfüllt. Gottes Bewegung zu uns. Daraus leben, das macht uns zu Christen. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Darum geht es beim Reich Gottes und im Vergleich dazu sind alle möglichen Streitfragen, über die wir uns vielleicht erregen mögen, Fragen am Rande. Und deshalb hat Paulus diese Sachen am Anfang so vom Tisch gewischt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken oder derlei. Aber ich will sie jetzt trotzdem nochmal aufheben und fragen, die sind aber ja nun mal da unter uns. Was ist denn jetzt mit diesen Fragen? okay, wenn es ums Heil geht, sind sie am Rande, da gehören sie nicht in die Mitte. Sie geben nicht Antwort auf die Frage, wo ist Reich Gottes und wo nicht. Sie können uns nicht trennen und wir sollten uns an ihnen nicht trennen. Aber ganz unwichtig sind sie ja auch nicht. Das ist richtig. Sie gehören bloß auf eine andere Ebene. Sie gehören auf die Ebene, wie übersetzt sich das Leben im Glauben hinein in unser tägliches Leben. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Wie übersetzt sich das? Und auf dieser Ebene sind sie berechtigt und wichtig. Dann ist nicht einfach alles gleichgültig. Zum Beispiel die Frage der Römer mit dem Opferfleisch. Da hat Paulus durchaus eine Meinung und das ist ihm auch wichtig. Und er hat eine Meinung, welche der verschiedenen Positionen ist vom Evangelium her richtig. Nämlich die Freiheit, das von Gott dankbar anzunehmen und zu genießen. Aber davon ist nicht die Mitte betroffen. Das muss er den anderen nicht überhelfen, dass die das genauso sehen. Das macht er nicht zur Norm für alle. Das wäre dann wieder falsch und gefährlich. Diese Sicht ist für etliche eine Überforderung, die er da hat. Und dann sollen sie das so halten, wie ihr Gewissen es von ihnen verlangt. Trotzdem vertritt Paulus in dieser Frage seine Meinung. Er sagt nicht, wenn ich die sage, huch, dann wird es darum wieder Streit geben. Er vertritt sie, er begründet sie und macht damit deutlich, wir können ruhig über diese Fragen sprechen. Wir können darum ringen, uns gegenseitig zu verstehen. Wir können uns auch Mühe geben, andere zu überzeugen von dem, was wir erkannt haben. Aber das alles, was wir da miteinander bedenken und ringen und aushandeln, das kann uns nicht trennen, weil das Reich Gottes nicht darin besteht, in unseren Auffassungen und Stilrichtungen und Praktiken, sondern in dem, was Gott schenkt. Und das liegt zuvor, das ist unser gemeinsamer Boden. Und deshalb gefährdet es die Einheit überhaupt nicht, wenn wir uns über diese anderen Fragen auseinandersetzen. Und da verlieren auf diesem Boden verlieren diese Streitfragen dann auch ihre Schärfe. Sie verlieren ihre Trennschärfe. Ihr alles oder nichts, ihr richtig oder falsch. Wir können uns in solchen strittigen Fragen gegenseitig den Weg freigeben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das, was Gott tut, das, was er uns schenkt. Aber das ist natürlich nicht schon alles. Damit ist die Geschichte Gottes mit uns ja noch nicht zu Ende, wenn wir das annehmen für uns. Und deshalb geht es weiter. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Was Gott uns schenkt, das ist so viel, das können wir weitergeben. Das können wir teilen, das wird davon auch nicht weniger. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das soll uns prägen, wenn wir mit anderen umgehen. Unsere Mitarbeit prägen, unseren Dienst, dass wir da Gerechtigkeit üben, Frieden suchen, Freude ausstrahlen. Daran erkennt man erlöste Mitarbeiterschaft. Gerecht, friedlich, freudig. Wer darin Christus dient. Leben und dienen aus Gottes Hand, aus seiner Gerechtigkeit, aus seinem Frieden, aus seiner Freude. Wo das passiert, das macht anderen auch Freude. Zuallererst Gott selbst. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Da hat Gott seine helle Freude daran, wenn er uns dabei erwischt. Das mag er. Und ich bin überzeugt, dass er uns das auch spüren lässt, dass von seiner Freude darüber auch etwas wieder zu uns zurückkommt. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Das geht also durchaus zusammen. Gott wohlgefällig, bei den Menschen geachtet. Es stimmt nicht, dass jemand, der so lebt, dass Gott sich darüber freut, dass den die Menschen nicht leiden können, sonst hat er was falsch gemacht. So ein komischer, verkorkster Heiliger, Und der das nicht abkann, wenn jemand sich freut und etwas genießt, dann wird er wuschig. Das also nicht. Wenn wir aus der unverdienten Liebe Gottes leben, dann wird sich in unserem Alltag der Krampf lösen und nicht verstärken. Unverkrampft, gerecht, friedlich und voll Freude. Mit so jemand zusammen zu arbeiten oder zu tun zu haben, das macht doch, ist doch angenehm. Und deshalb sind solche Leute bei den Menschen geachtet. Wer so aus Gottes Hand lebt und handelt, der wird respektiert. Das ist eine Aufwertung. So war es bei der ersten Gemeinde in Jerusalem. Da heißt es, sie fanden wohlwollend beim ganzen Volk. Und das fällt dann auch Außenstehenden auf. So zu leben, so zu dienen, das ist die entscheidende Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde und jedes einzelnen Christen. Das war das Zweite, worum es geht beim Reich Gottes. Das Dritte, wie können wir das gemeinsam leben? Das hat Bedeutung für unsere Gemeinsamkeit, dass das Reich Gottes nicht besteht in unseren Überzeugungen und Prinzipien, in unseren Methoden und Lebensstilen, sondern in dem, was Gott uns geschenkt hat und immer wieder schenkt. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau beiträgt. Das, was Gott uns schenkt, Frieden. Davon unser Verhältnis prägen zu lassen, aber das ist kein Selbstgänger, das passiert nicht automatisch. Lasst uns danach streben, heißt es hier, wirklich steht da, jagt dem nach. Verfolgt das, was des Friedens ist. Manchmal passiert es ja, dass man den Eindruck hat, fast der Frieden ist auf der Flucht. Kaum ist eine Sache in Ordnung, brennt es anderswo und dann rennen wir hierhin und zack, ist schon wieder woanders was. Richtig, sagt Paulus, macht das, rennt hinterher, verfolgt ihn, lasst ihn nicht entwischen, gebt nicht auf, verfolgt das, was des Friedens ist, das ist der Mühe wert. Wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde, das soll ja gerade einen Geschmack vermitteln, davon, wie eine Gemeinschaft von Menschen unter Gott aussehen soll. Wie wir miteinander zurechtkommen. Eine Gemeinschaft, die den Frieden sucht, wo man üblicherweise längst aufgegeben hat. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau beiträgt. Das, was aufbaut, uns gegenseitig, was die Gemeinde aufbaut, das suchen, dem auch hinterher jagen. Uns gegenseitig aufbauen, aufrichten, weiterbringen. Da gibt es welche, bei denen uns das leicht fällt, aber auch die anderen, die das so anders halten. Seid hinterher, euch gegenseitig aufzubauen. Und dazu muss ich ja erstmal wissen, was einen bestimmten Menschen aufrichtet und aufbaut und weiterbringt. Und dazu muss ich fragen, warum machst du das eigentlich so? Warum ist dir das so wichtig? Und dann zuhören und versuchen zu verstehen. Eine Mühe, die sich lohnt. Und Paulus sagt, das sollt ihr hinterher sein, das sollt ihr aufspüren und tun. Das, was euch gegenseitig aufbaut. Und das baut dann auch die Gemeinde auf und bringt sie weiter. Und so wird die Gemeinde ein einladendes Beispiel für das Reich Gottes. Und so zieht Gottes Geschenk an uns, das die Mitte ist, Kreise, prägt unser Leben, prägt unser Miteinander. Nicht, indem es uns die Verschiedenheit nimmt, aber es gibt uns diese gemeinsame Mitte und motiviert uns in anderen Fragen, den Frieden zu verfolgen und das, was den anderen aufbaut. Und so können wir mit unseren Unterschieden friedvoll und gelassen leben. Eine Gemeinde kann viel davon verkraften, wenn sie von dieser Mitte her lebt, wenn sie dort zusammenbleibt und immer wieder zusammenkommt in dem, was unser Gott selbst für uns getan hat und tut und tun wird. Es gibt einen jahrhundertealten kurzen Satz, der das schön auf den Punkt bringt. Wird oft dem Kirchenvater Augustinus zugeschrieben. Das stimmt zwar nicht, der Satz ist aber trotzdem gut. Der heißt: im notwendigen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Im notwendigen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Möge Gott uns immer wieder dabei erwischen und seine helle Freude an uns haben. Amen.